So lassen wir es auch.
Sei doch stolz auf dich. Das ist Voice Positivity.
Ja, okay, gut.
Jetzt hat uns heute Morgen, also mich zumindest heute Morgen, eine Nachricht überrascht, die ich, als ich dir die Themen vorschlug, noch gar nicht gelesen hatte. Und da gab es die Nachricht noch gar nicht. Xavier Naidoo hat sich von allem distanziert, was er in den letzten 25 Jahren gemacht hat.
Donnerwetter. Und wer hat ihn gezwungen? Mit welcher Knarre wurde auf welchen Körperteil von ihm gezielt?
Vielleicht war es sein Bankberater. Who knows? Irgendwann ist ja auch keine Kohle.
Ich habe ihn nie gemocht. Wir haben ja öfter über ihn geredet. Allein die Tatsache, dass er bei Tourneen immer ein extra Hotel bekam.
Und ist das so?
Ja, und die Band war in einem anderen Hotel untergebracht und er selbst hat sich immer distanziert. Auf der Bühne dann die Community, aber sonst, ich habe ihn nie gemocht. Also jetzt von der Politanstellung wollen wir gar nicht mehr reden. Ist ein Arschloch.
Vielleicht hat er unten im Keller seines Hotels noch 10.000 Kinder befreit.
Ja.
Wir gucken mal, was da noch kommt. Aber auf jeden Fall hat er eine Frau aus der Ukraine und die Tatsache hätte ihn geläutert.
Gut, die Märchen dieser Welt sind manchmal wunderbar.
Du bist wie Twitter. Weißt du, ich war voll des Glaubens an das Gute im Menschen und dachte, Zustimmungswerte jetzt deutlich höher als beim Kanzler. Aber was nicht so schwer ist, warten wir einfach mal ab und machen mal Musik an.
Ich finde das schön.
Im Sägewerk Bad Segeberg. Meine Damen, meine Herren, meine Kinder, wir ziehen den Herbst vor, denn hier ist die Killer-Variante unter den Rentner-PodcasterInnen. Hier ist Carle von Tiedemann. Anbei seine devote Stichwortgeberin und Herford-Absolventin Steffi Walowski. Ich war nicht mal da. Bereit zum generationsübergreifenden Schlagabtausch. Wie schön, dass du es heute ein bisschen später als sonst hierher
kommst. Ja, aber ich konnte es einrichten.
Meine erste Frage an dich, wo ich gerade die Killer-Variante schon angesprochen habe. Warum gibt Karl Lauterbach dem Springer-Konzern eigentlich noch Interviews? Glaubt er noch an das Gute an der Axel-Springer-Straße 65? Was?
Ich glaube, Karlchen ist schmerzfrei.
Ja, er läuft immer wieder vor die Wand.
Ja, ich glaube, dem ist es egal. Der ist so dickhäutig oder dünnhäutig nicht. Dickhäutig muss er sein. Weil ich glaube, wenn es nicht in die persönliche Beleidigung geht oder ich glaube, Kritik von allen Seiten steckt er weg. Also egal, welches Medium wie ausgerichtet ist. Ich glaube, dass Karl Lauterbach so ein Profi mittlerweile geworden ist. Und außerdem habe ich das Gefühl, dass er es geil findet, interviewt zu werden.
Ach so, ich dachte, dass er danach auf links gezogen wird. Findet er geil?
Ich habe keine Ahnung. Ja. In jedem Fall, glaube ich, würde er selbst bei der schlimmsten Erwartung irgendeines Presseorgans sagen, ja, komm mal vorbei, 10 Minuten habe ich.
Ja, das stimmt allerdings. Hast du das Interview gelesen, wo er von der Killer-Variante im Herbst sprach oder zumindest Auszüge davon?
Ja, wo er uns wieder Mut gemacht hat, ja, genau.
Ja. Das sei mal dahingestellt, ob das taktisch klug ist, aber was ich immer interessant finde, ist, was so Lokalredaktionen daraus machen. Ich habe dann gelesen, dass der Hamburger Virologe Jonas Schmidt-Schanasit Lauterbach widerspricht. Wo stößt Lokaljournalismus an seine Grenzen? Denn allein die Tatsache, dass Jonas Schmidt-Schanasit in Hamburg arbeitet, macht ihn nicht gleichzeitig zu einem vertrauenswürdigeren Virologen.
Nein.
Da muss man mal überlegen, ob man vielleicht lieber was schreibt über neuen Affen im Zoo oder so.
Alsterschwäne zum Beispiel.
Die Alsterschwäne, ja. Das kann man immer schön machen.
Ja, ja.
Aber vielleicht da mal die Finger von lassen, denn Corona, das haben wir gelernt, ist ein sehr überregionales Ding.
Eigentlich ja.
Und das ist egal, ob Jonas Schmidt-Schanasit sich mit Lapskaus auskennt. Er kennt sich vielleicht nicht so gut aus.
Nicht, er könnte mit Sicherheit nicht das Originalrezept sagen.
Das kommt noch erschwerend hinzu. Ne? Also lieber mal Hamburger Wissenschaftler nach dem Pegelstand fragen und international erfolgreiche Wissenschaftler.
Ich bin bei dir.
So ein kleiner Schatten liegt über meiner Stimmung, denn zum einen ist der Spargelpreis bei 13,50 Euro. Wir haben es kommen sehen. Und zum anderen ist Rachel Okmanik am Wochenende gestorben. Erinnerst du dich noch an die Nachbarin von Alf?
Ja, natürlich. Die etwas vollkörpertechnisch durchaus...
War immer im Nachthemd.
War immer im Nachthemd. Auch tagsüber, was ja der Gag war, genau. Und er war so ein Vierschrötiger mit ganz dunklen, oder ist nach wie vor, mit so ganz dunklen Augenbrauen und einer gewaltigen Stimme. Und sie war auch eine herrliche Typ, bestimmt.
Ich finde es voll schade, wenn so... der Cast deiner Lieblingsserie so peu à peu wegbröckelt.
Ja,
Willi ist ja schon lange verstorben und jetzt auch noch die anderen, aber Trevor lebt noch. Was ist der Erfolg von Alf gewesen? Du bist doch genau wie ich ein, das verbindet uns doch.
Ich glaube einfach, das ist ein Relikt. Das war immer so und das darf bitte auch nie mehr nicht sein. Dazu gehört Alf und jede, genau wie Al Bundy, jede Wiederholung genieße ich und liebe es und weiß, das habe ich schon vor 40 Jahren gesehen. Ich glaube, das ist einfach so ein Gesundmacher oder einer, so ein Klammerer, an dem man sich festhalten kann und dann dabei tatsächlich, man kennt alle Gags, man kann sie rückwärts spielen, aber man genießt sie. Das ist ein Stück Leben von uns allen.
Und weil das vielleicht auch so Charakteren sind, diese Menschen, und weil der so alles anspricht an uns, was uns glücklich macht, Empathie, Fürsorglichkeit, der ist so klein und kuschelig.
So.
Könntest du dir eine Serie mit einem ähnlichen, also wo so ein kleiner, kuscheliger, mit einer, sagen wir mal, einer verschrobenen Weltanschauung die Hauptrolle spielt?
Nein.
Wie Philipp Amthor.
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass wir uns da reinfinden können auch. Außerdem behaupte ich was ganz Schreckliches, diese Serien, diese großartigen Serien, die um die Welt gingen, wir Deutschen haben das nicht drauf.
Nee, das stimmt.
Das geht nicht. Also ich glaube, dass wir das Material, das Menschliche hier, die Schauspieler. Für mich ist ja nach wie vor ein irrsinnig komischer Mensch der Matthias Schweighöfer.
Wirklich?
Ja, ich finde den irgendwie, also ich merke schon, deine Mimik, dann wird er nochmal.
Der macht ja sich gerade in Hollywood.
Da ist nur, ja, weiß ich, ja genau, wird von Talkshow zu Talkshow gereicht und mal gucken, was bringt. Aber ich finde ihn wahnsinnig komisch und ja, hast du noch eine Frage?
Ja, mir wäre es auch lieb, wenn er in so ein kleines, kuscheliges Kostüm reinschlüpfen würde. Ich habe ein für mich verstörendes Interview mit Matthias Schweighöfer. Ich durfte dem mal beiwohnen, wo er erzählte, was, im Podcast oder so, wo er erzählte, was für ein super Vater er sei, auch in Übersee, wenn er gar nicht da ist. Denn jeden Morgen facetimet er mit seinen Kindern und bringt sie quasi übers Handy zur Schule. Und dann habe ich gedacht, wenn das die Definition von Vater sein ist und ich würde sie zu meiner Definition von Mutter sein machen.
Trübe meine Freude an Matthias
nicht. Ja, Entschuldigung.
Aber du hast recht.
Du kannst einfach weiter essen bei diesem Podcast, musst dich nicht schämen. Das gehört eigentlich zu einem Durchschnittspodcast dazu. Also entweder ist mindestens einer besoffen oder einer isst. Und das haben wir bisher noch nicht erfüllt, diese Ansprüche an einen ordentlichen Laber-Podcast. Gab es heute nichts zu essen bei dir? Oder?
Ja, aber
was ist mit der Schlemmermeile?
Ich bringe dir ja, warte mal eben. Nee. Ich bringe dir ja zwischen den Seelen. Ich bringe dir ja jedes Mal so beim Podcasten bringe ich dir eine Laugenstange mit, eine gesalzene oder gepfefferte. Und heute hatte ich Bock darauf, weil irgendwie hat die mich so angedacht und habe gesagt, das ist ein Zeichen von ganz oben, von ganz, ganz oben, dass sie mir jetzt auch eine gönne.
Und bist du enttäuscht? Oder bist
nein, überhaupt nicht. Ich habe sie zwischen den Zähnen und muss wahrscheinlich ein bisschen popeln.
Während kannst du einfach rausnehmen, die Zähne?
Ja, na, das geht ja. Das bin ich noch mein eigener Herr.
Wo wir gerade schon so privat werden, wir machen jetzt Deep Talk.
Deep Talk, okay.
Die Katzen, der Kater, ich gender. Situation war ja letzte Woche so, dass, sagen wir mal, eine inklusive Beratung angemessen gewesen wäre, dass da mal die Supernanny vorbeikommt.
Ja, bisher haben wir sie nicht, wir haben sie nicht gebraucht bisher, weil wir alles auf die lange Bank schieben. Wir haben jetzt allerdings ein Problem vor uns. Bisher ist es so, dass er, Oscar, äußerst schreckhaft ist. Er ist wahrscheinlich in seiner Jugend, muss er irgendwas erlebt haben mit seinen 4,5 Jahren, aber da kannst du ja wenig darüber reden, was sie erlebt haben, müssen wir damit fertig werden. Die Vorbesitzerin, eine Bildstädter Grundschullehrerin, Anne, hat gesagt bei der Übergabe, sie ist geschippt und er ist geschippt und ja, und dem Charakter, Und mit dem sind wir vom Hof geritten und haben die beiden Kästchen. Sie, Frieda, ist blitzschnell, ganz klein, ungeheuer frech und kackt doch mal in die Wohnung. Und das ist eine Gewöhnungssache. Unsere Tierärzte sagte, vielleicht sind sie gestresst. Woher wissen wir nicht, weil sie haben ein silbernes Essbesteck und werden also jeden Morgen gepudert und geschminkt. Also die haben ein Katzenleben vom Allerfeinsten. Jetzt kommt das Problem. Sei ganz tapfer, Steffi, weil seit einer Woche gewöhnen wir sie an die Natur. Alles ist neu für die Katze. Das Berühren der Pfötchen auf dem Rasen, das nahe Piepen der Vögel. Sie haben noch nie eine Maus gefangen. Sie kennen kein Hundegebell aus in etwas näherer Umgebung. Und jetzt fahren wir in 4 Wochen für 10 Tage weg.
Ach du grüne Neune, ich kann sie nicht nehmen.
Und die Katzen bleiben draußen. Ja.
Waren die denn bei Anne in Billstedt? Waren die
nur,
da nicht
das sind nur Zimmerkatzen. Ah. Nur. Und jetzt, wir haben einen furchtbar, wir haben eine sehr liebe Nachbarschaft. Und links geht nicht, weil Katzenallergie, rechts geht. Wir haben ja das Mittelhaus von drei Häusern, wie sagt man das jetzt? Also ein Haus
mit Schalchenvilla, die Mitte.
So, genau, ja, sehr, sehr schön. Ja. Schön, wenn man Abitur hat. Und die werden sich sicher kümmern. Die Katzen müssen nur begreifen, dass keiner bei uns mehr die Tür aufmacht. Ich bin so weit und meine Frau hat mich doch sehr nachdenklich und auch nachhaltig angeguckt, als ich sagte, ich bleib hier wegen der Katzen.
Hast du echt gesagt?
Ja.
Und?
Das meine ich im Ernst. Ja. Weil ich so ein Mitgefühl habe für diese Tiere. Aber sie werden essen Katzen. Und ich laber mir jetzt
selbst. Laberst du das jetzt schön?
Ja, ich laber mir das schön. Die werden schon damit klarkommen. Und aber eine gewisse Unruhe ist in mir wahrscheinlich. Wahrscheinlich werde ich dann da in Andalusien 10 Tage lang wie eine Den Katze und wie ein Tiger auf und ab gehen und immer schreien, Anton, um Gottes Willen. Ja. Nein, eben um Gottes Willen, ja.
Oskar, stehst jeden Abend um 18 Uhr in der Telefonzelle und versuchst mal zu Hause anzurufen.
Ja, wenn ich genug Kleingeld habe.
Wir müssen ein bisschen gucken, dass Anne, dass sie nicht so schlecht wegkommt und dass dann nachher die Community steht, wie beim Drachenlord.
Nein. Diese Frau hat doch gewaltig sein, aber ich liebe sie dafür.
Du weißt, was ich meine. Ja, ich habe mich natürlich auch ein bisschen damit auseinandergesetzt und habe nämlich Ähnliches erfahren, dass natürlich Gründe für sozial auffällige Verhalten als so ein Umzug sein können, ein Revierwechsel, wie wir Katzenfreundinnen sagen, dann ein neuer Lebenspartner, Familienzuwachs gibt's ja nicht, ungewohnte Gerüche, Straßen- und Baulärm, Einsamkeit, aber auch Unterforderung und Langeweile. Und da bist du vielleicht gefragt, auch mal was mit den Katzen, dass ihr mal was unternehmt, dass ihr mal also schön zusammen kocht oder
wir
so.
Wir waren im Kino, wir waren bei Hagenbeek. Ich habe ihm beigebracht, wie man mit Zwischengas vom vierten auf den dritten Gang schaltet.
Ich habe ihr
und ihm eigentlich das Leben erklärt in einer kurzen Anleitung.
Du machst dich unersetzbar, ja. Ne? Ist ja schon klar.
Also die sind schon, haben schon eine Aus- und Fortbildung genossen bei mir, die vom Feinsten ist.
Ich glaube, dass diese vertrauensfördernden Maßnahmen, dass die im Endeffekt innerhalb der nächsten 4 Wochen natürlich eine Bindung erzeugen, von der du dich dann irgendwann lösen möchtest und nicht mehr kannst.
Ich hoffe,
die sitzen hinter dir im Flugzeug.
Weil es ist tatsächlich so, wenn es den Tieren schlecht geht, geht es mir auch schlecht.
Ich weiß.
Das ist die Sensibilität, die ich immer hatte. Ich habe immer drauf, wirklich, also ich habe mich totgelacht über Sternbilder und Charaktere. Aber anscheinend sind wir Wagen tatsächlich so überaus sensibel. Und das gebe ich ehrlich zu, dass ich da also doch sehr, 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 sehr seismografisch in dieses etwas harte Feld falle, weil ich will nicht, dass es anderen schlecht geht, komischerweise. Ich kann auch dann den Harten rausmachen und bin dann auch hart, aber Gott sei Dank ist das selten der Fall. Aber zum Großteil bin ich ein Weichei, das kannst du ja rausschneiden, wenn du willst.
Natürlich. Eine Sache, die ich an Haustierhaltern und Haustierhalterinnen seltsam finde, vielleicht kannst du mir da ein bisschen Klarheit verschaffen, wenn man Kinder hat, dann sind die am Anfang ganz klein und brauchen sehr viel Betreuung, sind sehr intensiv von der Betreuung her. Und man weiß aber immer, die werden dann größer und dann kann man auch mal alleine was essen gehen und dann können die sich schon alleine die Schuhe zumachen und.
Ja.
Und bei Katzen und Hunden und anderen Kleintieren ist es ja so, sie werden ja eher noch betreuungsintensiver hinten raus. Das heißt, diese Anspannung, die ihr habt und diesen Aufwand, der wird ja nicht geringer. Es sei denn, naja, also selten überlebt ja das Tier den Besitzer, es sei denn, man kauft sich eine Schildkröte oder man ist schon 78, wenn man eine Katze kauft, dann kann das auch anders laufen. Aber das ist natürlich, das ist natürlich so eine Perspektive, dass du weißt, dass es immer so bleibt. Hm. Erschreck dich nicht ab.
Nein.
Ich habe noch einen kleinen Osterrückblick und ich weiß nicht, ob es dir auch ähnlich geht. Wie war es denn eigentlich? War es schön, dein Osterrückblick?
War alles schön ruhig. Ich habe von dir ein Bild bekommen, du beim Ausblasen von Eiern. Ja. Und da ist für mich doch schon, nicht Gustav Gründgens, aber du musst zum Theater, du musst zum Film, weil das ist ein Entgleisungsbild von dir, was auf der einen Seite so viel Charme, so viel Niedlichkeit hat, auf der anderen Seite auch eine unbändige Wut, dass dieses Scheißei nicht so will, wie du wolltest.
Du, das war gar kein...
Also ein Geist, Bild, in dem alles drin lag.
Das war gar kein emotionaler Vorgang, ein rein körperlicher Vorgang.
Ich ja, weiß aber nicht,
wenn du das letzte Mal Eier ausgeblasen hast.
Du warst am Anfang eines Endes.
Richtig. Es war wohl auch hart gekocht vorher, das hätte ich vielleicht nicht machen können.
Ich verstehe. Jetzt wird mir vieles klar, ja. Ja.
Vorne ist nicht so viel rausgekommen, aber untenrum.
Dazu könnte ich was sagen.
Gab es Ergebnisse. Sag mal so. Aber weißt du was, jeden Ostermontag oder auch Karfreitag, denke ich so, wir reden so viel im Radio darüber, zum Beispiel, jetzt müssen sie die Uhr umstellen, zum Beispiel, oder da und da können sie einen Brückentag nehmen, aber niemand sagt einem, vergessen Sie nicht, Ostermontag haben die Bäcker zu.
Ja.
Und allüberall sehe ich traurige Familienväter.
Bei uns nicht.
Mit der ganzen
Schlaf. Durchgehend offen.
Nein, Ostermontag haben überall die Bäcker zu.
Natürlich
nicht. Ich wette.
Ich schwöre dir, vorgestern habe ich wie immer für meine beiden Damen gekauft Laugenstangen mit Sonnenblumenkerne.
Weltweit ist das Gesetz, dass Ostermontag und am zweiten Weihnachtstag die Bäcker zu haben.
Wir haben bei uns bei Kolz am Ostermontag aufgehabt. Hundertprozentig. Hundertprozentig.
Wir wissen ja alle, dass es mit deinem Kurzzeitgedächtnis nicht ganz so weit her ist.
Worüber reden wir gerade?
Vielleicht hatte der Bäcker Ostermontag
1954 auf. Nein, er hatte hundertprozentig auf. Du kannst die Nachrecherche machen und wenn nicht, dann... Ja, das ist auch so.
Aber, naja, aber dafür haben wir Hörer und Hörerinnen, die vielleicht auch mal sagen können, bei uns war der Bäcker auf, bei uns war
ja,
der Bäcker zu.
Ja.
Aber das Gesetz...
In Quickborn, Kieler Straße,
aber gibt
Kolz,
es nicht vielleicht sogar ein Gesetz, das das verbietet? Weil es wundert mich, dass ich wohne ja in einer großen
Quickborn
Stadt.
Quickborn ist die Stadt der Gesetzesübertreter.
Ach so, okay, verstehe.
Ja, der wird auch geschossen noch.
Ja. Okay. Also wenn ihr das anders seht oder wenn ihr da Informationen habt, ob es da Gesetze gibt, wir sind offen, interessiert und lernfähig. We do it the Savior way.
Yes, yes, yes.
Ich möchte noch einige gerechtfertigte Beschwerdemeldungen abarbeiten. Mhm. First of all, wir haben schon so lange nichts mehr gepostet. Du hast gerade schon ein Foto von dir gemacht, um ein bisschen Reichweite zu erlangen, wo du isst.
Ja, aber du bist ja nun nicht erfahren, aber du ja auch einen ganz großen Podcast machst für den NDR. Mhm. Verlangt man denn als unser Mitempfinder in diesem Podcast, dass ich zum Beispiel auch mich nackt präsentiere oder auf einem weißen Hengst oder
ja.
Dass ich irgendwie will man denn tatsächlich dieses Elend, dieses alte Elend auch im Bild sehen?
Eigentlich würde man lieber, aber ich kann ja alles bearbeiten. Wir können ja aus dir auch ein junges Elend machen.
Nein, aber ich möchte aber dann...
Letztendlich soll es ja, also wollen wir ja nahbar sein. Also
ja,
in erster Linie du.
Aber ich möchte gerne dann 1:1. Ich möchte auch dann, wenn ich mich tatsächlich mal selbst in diese Mutzone reinprügele, dass man dann auch eben sieht...
Wo ja, das alles hinführen kann.
Wo das hinführen kann, genau. Und dass das Elend grenzenlos sein kann. Da würde ich mit mir selbst ringen müssen, aber ich kann mir vorstellen...
Du machst immer so große Ankündigungen. Ich warte seit 4 Wochen auf ein Foto von deinem Fahrrad.
Ja, genau.
Wo sich dann rausstellte, dass A, kein Schlüssel für den Schuppen da
und
war.
Und dass ich gar keins habe.
B, gar keinen Schlüssel gibt und das C, dass du gar kein Fahrrad
hast. Ja, stimmt. Ja, genau.
Also
aber wir könnten
ja
noch eins organisieren. Also ich setze mich irgendwie auf ein Fahrrad. Wir können auch nachher, wenn wir rausgehen hier, das ist ja nun kein Fahrrad, was du draußen hast, sondern...
Das ist auch nur ein Leihrad. Also die schönen Zeiten sind
ja
leider vorbei.
Ja, genau, die sind leider vorbei, ja.
Also zum einen habe ich gerade dieses Essensfoto von dir geschossen, was wir dann posten mit, es war ein schönes Dinner mit Außenrist 15. Das gibt Reichweite, das wissen wir. Mhm. Wenn du die 4. Beziehung von Mats Hummels wärst, wäre das definitiv
top. Wie kommst du denn jetzt auf Hummels?
Naja, Mats Hummels hatte da so einen kleinen unübersichtlichen Beziehungsstand.
Ganz ja, ja, stimmt. Der plötzlich so 2 an seiner Seite oder wie? Irgendwie.
Es waren ja letztendlich 3, also eine Ex-Freundin hat sich ja auch noch mit eingemischt.
Oh ja.
Und das lief alles doch verschärft über Instagram, wo immer Essen gepostet wurde, dass die Betreffende angeblich gerade mit Mats Hummels einnahm.
Ach. So. Ja.
Und wenn du dich da jetzt auch noch von der Seite reinschälen würdest, würde uns das sicherlich die Aufmerksamkeit bescheren.
Ich würde es für ein Aufgeld machen.
Ja, na gut, das soll ja dein Schaden nicht sein.
Eben.
Und zum anderen dachte ich, ob wir vielleicht mal so ein GIF von dir filmen, weil jupp, 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 schönes Arbeiten. Das wäre ja was, was sich die Leute vielleicht
ich habe,
auch mal schicken würden.
Gestern aus reiner Langeweile, muss ich sagen, ich weiß gar nicht, ja, das wollte ich überhaupt fragen, was ist da in mir vorgegangen? Ich habe gestern die NDR Mediathek angewählt und mich selbst, ich bin da ja drin als Carlo von Dietermann, bin 29 Minuten interviewt von einem der ganz großen, Hans-Jürgen Börner, und habe mir das zum ersten Mal in meinem Leben angeguckt.
Ach Gott. Weil ich letztlich mit dir gesprochen habe über das Kameratraining.
Das weiß ich gar nicht, warum.
Wie lange ist es her?
Das muss gewesen sein 2018.
Und wie fandst du dich?
Scheiße.
Ja.
Ja, weil ich habe mir auch, als ich noch regelmäßig im Fernsehen war, mich eigentlich nie, also live ist live, das ist ja nun eh weg und so. Ja. Aber Aufzeichnungen habe ich mir eigentlich so gut wie nie angesehen. Mhm. Aber ich fand mich da, ich war, das gebe ich zu, sehr ehrlich, weil natürlich zu meiner Akte auch unappetitliche Themen wie Drogen etc. pp., über die wir tausendmal geredet haben, dazugehörten. Aber wenn du dich selbst, ist ja meistens nur Kopf und Oberkörper und diese wirklich sehr, sehr journalistische Bissigkeit, aber vermischt mit einer doch großen Menschenwürde und Freundlichkeit von Hans-Jürgen Börner, der für mich wirklich zu den Top-Journalisten, Befragern in diesem Land gehört. Das war für mich schon interessant. Nur, warum mache ich das? Ich habe keine Ahnung. Also,
fandst du es denn inhaltlich scheiße oder fandst du das
nein,
so schlecht?
Nein, inhaltlich musste es gut sein, weil er mich eben auch mit seinen Fragen in eine Richtung getrieben hat, wo ich gar nicht mehr feige geht schon gar nicht bei mir, aber wo ich eben dann auch wirklich den ehrlichen Teppich aufrollen musste. Aber wie komme ich dazu? Julia hatte Homeoffice. Meine Tochter war in ihrem Zimmer mit irgendetwas beschäftigt. Die hat einen englischen, nicht Podcaster, aber englischen Internetfreund und irgendwie Liverpool. Also kommen wir gleich, Liverpool, Star Club, ne? Hoffe ich zumindest. Ja. Entschuldige den kleinen Übergang. Und dann setze ich mich hin und gucke mir das in der Bibliothek an. Also Eitelkeit ist es nicht, Neugierde ist es wahrscheinlich auch nicht. Aber meinst du, das können wir je klären?
Ja, oder? Also es gibt so unterschiedliche Typen. Also ich zum Beispiel schäme mich ja immer, wenn ich meine eigenen Tondokumente höre. Ja,
Scham ist nicht dabei, nee.
So, und dann habe ich jemanden in der Familie, der sich einfach sich immer total gerne anhört. Er findet es mega. Also er kann darüber auch lachen, aber er findet es irgendwie gut. Bist du denn hart mit dir ins Gericht gegangen? Willst du dich verbessern oder willst du was über dich rauskriegen? Ja,
eigentlich jetzt, wo du sagst, fand ich mich ehrlich geil. Wenn du mit mir redest über mein Leben, dann kommen da auch sehr harte Brocken zur Sprache, die mir natürlich im Nachhinein immer noch Schwierigkeiten bereiten. Aber ich habe das so ehrlich weggearbeitet. Aber wie gesagt, die Grundfrage war, und ich finde,
warum du das machst. Warum es gibt auch viele Leute, die sich googeln. Ich sehe da keine psychologischen oder psychosomatischen Probleme bei dir. Also das ist ganz natürlich.
Okay.
Also da kannst du ganz befreit ab. Möchtest, aber es gibt doch noch viel mehr Dokumente von dir. Mm. Hast du dir die jetzt für die nächsten Wochen vorgenommen? Mm. Wie fandst du dich denn optisch?
Da kannst du nicht viel machen.
Ich guck mir das auch nochmal an. Ja. Also wenn du da an Feedback interessiert bist.
Ja.
Hast du eigentlich das Gerichtsverfahren von Johnny Depp und Amber Heard verfolgt?
Ja, unbedingt.
Wirklich? Wow.
Für mich ist das Schönste, in fremde Städte zu fahren, hier in Hamburg weniger, wo man, wenn möglich, eben nicht sagt, oh, Tiedemann, du sitzt in der Ecke, Lobbys und Hotels und dann einfach Menschen beobachten. Ja. Ich muss doch gar nicht wissen, worüber die reden. Ich will nur sehen, die Körpersprache und ihre Gesichter und wie sie die Hände halten und so weiter. Und aus dem Grund gucke ich immer sowohl sie als auch ihn gerne an und habe dann so mein eigenes Empfinden, was gerade in solchen Menschen passiert, über die so viel Schlechtes erzählt wird. Es wird ja, dieses Gerichtsverfahren basiert ja auf Schlechtigkeit, ist er ein Frauenschläger und eine große englische Zeitung hat das okay bekommen von Gerichten, die dürfen ihn als Frauenschläger bezeichnen und ansonsten hat sie ihn wirklich beworfen mit harten Gegenständen, hat er sie geschlagen. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass Depp zu diesen Schweinen gehört, diesen schweinischen Männern, die Frauen schlagen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass dieses harte Wesen, dass die mit irgendwie Bouillon-Schüsseln nach dem Alten schleudert. Aber irgendwas muss dran sein. Und ich finde es so mördermäßig interessant. Da bin ich wirklich ein bisschen Hobbypsychologe. Mhm. Auch Psychiater. Aber dazu müsst ihr natürlich auch mehr Worte haben. Was sind das für Menschen?
Und das wollte ich dich auch fragen. Also allein die Geschichte, dass der Koch den abgetrennten Finger von Johnny Depp irgendwo in dem Durcheinander, und dafür gibt es ja Zeugen, ne? Irgendwo da in dem Durcheinander gefunden hat. Das sind ja schon Verhältnisse, ich kenne die aus meinem privaten Umfeld nicht. Ja. Dann wollte ich dich fragen, ob das eigentlich nur im Rahmen der gesteigerten Prominenz und vielleicht auch so dieser fehlenden Selbsteinschätzung gedeihen kann, solche Verhältnisse, die ja getrieben sind von ganz offensichtlich viel Alkohol und ja, exzessivem Leben und also ist das, geht das nur in einem prominenten Rahmen?
Nein, oder? Ich glaube ganz bestimmt, dass auch, wenn du jetzt hier bei uns um die Ecke gehst, gibt es einen Fischhändler und wenn du dann Fischbrötchen kaufst, dass das ein Fisch ist, der vor 8 Wochen gefangen worden ist und schon uralt ist, aber auf neu verkauft wird. Ich glaube wirklich, also diese Exzesse finden nicht nur bei prominenten Mitbürgern statt, mit Sicherheit nicht, nein. Nur die anderen werden wir gar nicht erfahren, weil die nicht prominent sind.
Gibt es einen deutschen Prominenten, bei dem du dir so einen Lebenswandel vorstellen kannst?
Nein.
Ben Becker?
Nein, überhaupt nicht.
Überhaupt nicht?
Nein, überhaupt nicht, nein.
Du kennst den ja, ich muss immer an Ben Becker denken.
Ja, nee, überhaupt nicht. Ich glaube, nein, der ist einfach so bei sich selbst und kann ich mir gar nicht vorstellen. Es gibt einen, den ich so eklig finde, aber den kann ich nicht sagen, weil das wäre unfair. Hat mit Mode zu tun und also nicht Jupp, sondern... Also Job oder ich weiß nicht, den kennt ihr.
Ja.
Den ja, der mag ich ist, nicht.
Nee, nee. Oh, nein. Kennst du den denn?
Ja.
Ist ja auch okay. Also man kann nicht jedem gegenüber.
Nein. Sympathie ich bin ja auch einer, der äußerst fair ist und eben nicht so offensichtlich schludert über andere Menschen.
Dass aber du ihn nicht magst, heißt ja nicht, dass die anderen Leute ihn nicht mögen.
So, das ich danke dir für die Brücke.
Du hast es doch schön eingeordnet. Ja, ich mag ihn nicht. Aber ihr macht einfach mit der Information, was ihr wollt. Kommt die Stange wieder hoch?
Nee, aber ich denke nur noch, ja.
Es fühlt sich nicht so an, aber wir haben ein bisschen was zu feiern. Frank Elstner ist 80 geworden.
Donnerwetter.
Wir haben viel über ihn gesprochen, aber man sollte nicht müde werden, ihm zu huldigen, ne?
Ja.
Und ich habe auch gerade kürzlich gelesen, dass er eine Herangehensweise hat an Interviews und an Shows, ähnlich wie du. Er ist jetzt nicht minutiös vorbereitet.
Nein.
Das ist doch sympathisch, oder?
Ja. Frank ist immer ein Bauchmensch gewesen. Und ich glaube, das ist auch sein Erfolg. Die Neugierde auf andere Menschen und das Nachfragen, was mich immer wieder daran erinnert, an mein allererstes Gespräch mit dem Wicke von Bülow, habe ich dir, glaube ich, erzählt, dem Loriot, der mich gesehen hat als kleiner Reporter mit einer dicken Mappe aus dem Archiv des NDR, weil ich ihn so göttlich fand und mich vorbereitet hatte. Und der hat mir gesagt, Herr von Tiedemann, vergessen Sie alles, achten Sie auf meine erste Antwort, aus meiner Antwort kriegen Sie die nächsten Fragen. Hören Sie einfach zu. Und so ist Frank auch, glaube ich. Frank macht eine Anfangsbemerkung und hört genau zu, was der andere, dem er gegenüber sitzt, sagt. Und kann dann insistieren, nachfragen. Ach so, wie hast du das denn gemeint? Und so ergibt sich so ein Gespräch.
Was jetzt zum Beispiel Menschen wie Thomas Gottschalk oder Stefan Raab gar nicht können, ne? Also
nein, bei Stefan stelle ich es völlig in Abrede, weil der einfach nur, glaube ich, ein so maßloser Egoman ist, dass er einfach nur
Output,
selbst...
Output.
Ja, genau, nur, ja. Und Thomas ist einfach ein kluger Mensch. Also dem würde ich doch assistieren, dass er sehr interessante... hast du übrigens gesehen, diese Geschichte mit Jesus letzte Woche?
Die Passion.
Die Passion?
Nein, aber ich habe viel darüber gehört, sodass ich gedacht habe, das möchte ich jetzt auch gar nicht.
Also mir wurde erzählt.
Hast du es gesehen?
Ich habe es gesehen.
Nein.
Ja, die ganze Geschichte, weil ich war teilweise sehr, sehr, das kommt auch daher, weil eben wir beide haben den Glauben, aber ich glaube, dass ich mit meinem Glauben anders umgehe als du. Thomas soll Teleprompter gehabt haben.
Ja.
Donnerwetter, Herr Gottschalk, eine halbe Stunde lang ununterbrochen und so interessant und faszinierend und provoziert, wie heute gesagt, erzählen in die Kamera. Alter, wer das sonst noch schaffen könnte, mir fällt leider keiner ein. Nur Gottschalk.
Das waren die positivsten 20 Sekunden Fazit, die ich zu diesem TV-Spektakel gehört habe. Ja. Aber es ist schön, dass du das übernommen hast.
Nein, ich habe es wirklich...
Wir wollen auch nicht ins selbe Horn blasen wie die anderen.
Nein, ich fand diese Sendung wirklich, die gesamte Produktion fand ich schön und habe sie auch in einer gewissen, ja, seelischen Lage gesehen und mir hat das sehr viel gegeben.
Ernsthaft?
Ja, Steffi, weil ich könnte.
Du denkst, du verarschst.
Nein. Ich weiß zum Beispiel, wir haben mal eine Sendung gemacht fürs NDR Fernsehen, da ging es um Glaube. Und da wurde ich eingeladen von einem Pastor und da waren die Rüden schon am Ort, 20, 30, ein mittleres Fernsehteam und sagten mich, was bist du denn hier, Alter? Ich sage, ich will über den Gott reden. Ja, Alter. Keiner traut es mir zu. Das finde ich schön, dass ich die Freiheit habe. Ohne meinen Glauben ist mir ein Leben unvorstellbar. Und diese Sendung hatte mich in vielerlei Hinsicht gefüttert, hat mir meinen Glauben bestätigt. Und ob es nun da der Alexander Klaffs da singt, oder ist mir scheißegal gewesen. Die ganze Sendung war basierend auf der Geschichte, Ermordung von Jesus.
Ja, heißt er noch.
Und wo ich dann sagte, statt Judas Brutus, weil ich wurde interviewt und wie hieß doch der Jünger? Ich sag Brutus. Wie?
Bello.
Ja, Bello. Wie hieß Bello? Das war mir ein bisschen peinlich, weil mir Judas nicht einfiel. Ja. Brutus. Wer?
Aber möchtest du denn auch mal auf der Rüttenscheider Schlemmermeile einen Kreuzweg?
Nicht unbedingt, nein.
Ich würde dich zu diesem Spektakel einladen.
Wobei, ich könnte mir vorstellen, diesen berühmten Kreuzweg zu gehen.
Den Jakobsweg?
Ja, könnte ich mir vorstellen. Also das ist nicht aus der Welt. Nur bin ich ja auch ein bisschen älter, aber man kann ja schützen nur Station machen, weil nicht weil so viele es gemacht haben, aber weil alle anschließend so erfüllt davon geredet haben.
Vielleicht fährst du mit dem E-Roller. Aber das ist doch wirklich etwas, wo man sich bewegen muss. Also wo man richtig was abreißen muss.
Hallo.
In Kilometern. Finde ich gut. Und außerdem finde ich gut. Und ich habe in jedem fucking Podcast gehört, wie die Leute diese Passion auseinandergenommen haben. Und ich könnte mir vorstellen, hätte ich es gesehen, hätte ich einen ähnlichen Eindruck gewonnen. Deshalb finde ich es umso schöner, dass du jetzt eine ganz andere Perspektive uns eröffnet hast.
Stehe ich felsenfest.
Und weil du mein Freund bist, hast du recht.
Ich bin jetzt wieder so gerührt, dass ich nicht reden kann.
Ja. Um nochmal zurückzukommen auf Frank Elstner, an dem es wirklich ganz offensichtlich gar nichts auszusetzen gibt. Was ich aber interessant finde, guck mal,
der Finger ist ja nicht oben.
Das ist so anstrengend.
Das gehört dazu dir.
Das gehört dazu. Was ich aber interessant finde, ist, dass er 5 Kinder von 4 Frauen hat. Und da kommt für mich, ich kenne mich nicht so aus mit Trennungskindern und Patchwork-Familien, aber so ein kleiner Riss in das sonnige Gemüt.
Du weißt, dass du mit einem Mann redest, der 3 Kinder von 4 Frauen hat.
Ich weiß.
Nee,
ist richtig.
So 4 Kinder von 3 Frauen.
Entschuldigung,
genau. Ja. Von Riss kann, natürlich war zum Zeitpunkt des Trennens war mehr als ein Riss. Das war ein Albtraum, der gelebt werden musste. Und also bei mir ist es so, dass ich ja dieses Wort Ex so grauenvoll finde. Ex ist für mich tot. Meine ehemaligen Frauen, Dodo und Anja, und wir haben ein so wirklich nahbares Verhältnis, das daraus resultiert, dass ich, auch darüber haben wir schon geredet, eben nicht 90%, sondern 100% der Schuld, was die Trennung angeht, auf mich genommen habe, weil ich 100% hatte. Und bei Frank, weiß ich komisch, weil ich kenne Frank so lange, aber ich habe mich eigentlich nie bemüht, die Hintergründe zu ergründen. Ich glaube auch, warum, Steffi, weil ich glaube, ich will es gar nicht wissen.
Ja,
ich mache ihn dafür zu gerne.
Ja.
Nicht? Also wenn da irgendwie eine Schweinescheidung dazwischen wäre, möchte ich gar nicht wissen.
Mhm. Er ist auch, obwohl er nicht so aussieht, er wäre ein Schaubudenbagger-Typ.
Also dazu könnte ich bleibe im Konjunktiv, etwas sagen, aber Frank ist ein Steher.
Sieht man ihm auch nicht.
Mit dem kannst du länger sitzen und der Junge ist ein Großer.
Ich habe nämlich gehört, dass er, als er diese Diagnose bekam, erstmal ins Karlsruher Bahnhofsviertel gefahren ist oder gegangen ist und sich da einen reingestellt hat.
Reingestellt? Ist auch schön.
Ja.
Was Neues.
Damit hat er mein Herz.
Ich habe mir gestern einen reingestellt.
Hast du es noch nie gehört?
Nein.
Schenke ich dir. Wenn ich dir was.
Das ist doch ganz geil. Warum siehst du so schlecht aus, weil ich mir gestern einen reingestellt habe? Oh, Steffi, schön.
Dass ich dir noch was
beibringe. Ja, wirklich.
Also, Happy Birthday, Frank Elstner.
Ja.
Franktastic. Haben wir letzte Woche unter den Tisch fallen lassen, einen weiteren Geburtstag, der, ich sage es so, wie es der Aborigine sagt, der Star Club, ist 60 geworden. Du warst nicht Gast der ersten Stunde, aber wahrscheinlich der zweiten Stunde.
Natürlich war ich im Star Club.
Erzähl mir was von deinem Star Club.
Nein, es gibt eigentlich immer nur eine Geschichte, an die ich dem Star Club festmachen kann. Die beginnt mit einer nicht versicherten und dadurch auch nicht angemeldeten Vespa, die in unserer Garage in Wentorf bei Rheinbeek-Bergedorf, die Ecke Hamburger Osten, vor sie hingammelte, weil ich die Führerschein noch nicht hatte. Und dann, als ich ihn hatte, hat meine Eltern mir, also uns der Familie, ich bin ja Einzelkind, uns dreien einen VW Cabrio gekauft. Eltern waren ja schon ganz, 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 ganz viel älter als ihr Sohn. Und dazu eine Vespa, aber die Vespa war nicht angemeldet. Dann bin ich mit der Vespa und hinten drauf immer verschiedene Weiblichkeiten, das war für mich wichtig, bestimmt 8, 9, 10 Mal von Wentorf am späteren Nachmittag über die B5 Bergedorf, dann durch Horn durch und dann auf den Kiez. Und damals konnte man noch die Vespa irgendwo abstellen, auf der großen Freiheit, egal wie. Und hatte eine Lederjacke an, eine sehr teure, darunter ein Pulli mit V-Ausschnitt, weißes Hemd und Schlips. Und da gibt es eben Dokumente, die das, was ich eben erzählt habe, auch untermauern. Wir alle waren damals schick angezogen.
Gibt es Fotos davon?
Natürlich, also nicht von mir, aber es gibt von der Stadt. Die 62er, 63er sahen geil aus. In dem Schuppen, in diesem unfassbaren Starclub, war natürlich alles dann nachher verschwitzt und versifft. Und aber es war eine so wahnsinnig fröhliche, unbeschwerte Zeit, wo die Musik noch live auf der Bühne war. Ist das geil, live. Und du konntest die Musiker riechen, wie sie schwitzen und wie sie ackerten. Und du, viele spielten Instrumente und haben dann geguckt, wie John Lennon zum Beispiel seine Riffs auf der Gitarre machte und bla bla bla. Und Jimi Hendrix, oh Gott, nochmal. Und das war einfach eine so mutmachende und so intensive und fassbare Zeit, weil es war eine fröhliche Zeit, weil es gab keine Seuchen und keine Waffen und keine Morde und es gab keine Entführungen und es wurde gepoppt ohne Ende und es war einfach, oh Mann, früher war das besser.
Naja, ihr kamt ja auch aus einer Zeit der langen Depression, also die 50er, die Nachkriegsjahre waren ja jetzt auch nicht, also hast du ja auch nicht jeden Tag mit einer Konfettikon.
Nein, das war wir können wieder atmen. Richtig. Die Luft holen, es war die Phase, war der Krieg war knappe 20 Jahre vorbei und auf zu neuen Ufern, wirklich auf, und auch wir Jugendlichen haben gemerkt, aus der Erzählung der Eltern und eben auch damals, wie die Häuser aussahen und diese Autos, die wir fuhren, wenn wir überhaupt Platz hatten und das war eine andere Welt, aber sie war sauber. Diese Welt war sauber und das, glaube ich, hat sich projiziert auf uns Jugendliche, dass wir einfach mit einer Grundfröhlichkeit, mit einer Unbeschwertheit jeden Morgen aufgewacht sind.
Naja, und vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, euer Weg war ja vorgegeben. Im Prinzip sollte es ja dann so sein, dass man dann mit Anfang 20, Mitte 20 heiratet und dass dann auch das Leben dann, das war ja quasi wie eine Art Abendmahl oder weißt du so, dass man einfach nochmal hat knallen lassen, weil man
war sich ja sicher, musste stimmen,
danach ist es vorbei. Ja.
Und vor allem die Eltern guckten auch auf den Umgang. Sofern wir eben es zuließen, mit wem dann der Filius jetzt unterwegs ist und wer seine Clique ist, wenn überhaupt eine Clique existiert. Und da war es schon so, dass man damals wie heute eben doch schon ein bisschen gemogelt hat. Also damals waren die Eltern ja mehr wert als heute. Wer heute eben seine Liebe zu seinen Eltern offenbart als erwachsener Mensch, gilt schon irgendwie als merkwürdig.
Ödipus-Komplex.
Ja, das ist es ja.
Und die Frauen saßen da immer nur hinten drauf wegen der Statik, nehme ich an.
Ja. Irgendwie so in die Richtung geht.
Wegen der Aerodynamik. Sonst geht das ja gar nicht.
Ja.
Kommt man ja nicht an. Und du hast Jimi Hendrix im Star-Club?
Ja, Jimi habe ich gesehen, im Star-Club gesehen, 1963. Ich habe gesehen die Beatles, Jimi Hendrix. Ich habe gesehen Tony Sheridan natürlich x-mal, die Rattles sowieso. Ja, ich habe 4 oder 5 Gruppen gesehen oder 6 Gruppen, weil das war Magnet und außerdem hatte ich ein gutes Verhältnis zu Horst Fascher.
Ja, wirklich?
Ja, auch bis vor kannst du es bitte mal rausnehmen hier, bis vor wenigen, das nimmst du bitte mal raus. Obwohl, lass es drin, ist mir scheißegal. Bis vor wenigen Jahren hatten wir auch noch regelmäßig Kontakt mit Otto. Und der ist ja leider immer zu wenig erwähnt worden.
Kannst du mal kurz erklären, wer Horst Fascher ist?
Der Manager vom Starclub, ja, genau. Von dem auch diese irre Zeile kommt, die Zeit der Dorfmusik ist vorbei.
Das waren doch
diese Das war Plakate. Headline draußen, ja genau. Der Starclub eröffnet.
Man muss aber auch sagen, Horst Fascher war auch ein Boxer und er war mal im Knast.
Er war absolut nicht, kriminell würde ihm wehtun. Aber er war im Milieu.
Ja.
Ja, ganz tief.
Und den kanntest du?
Ja, bis heute.
Krass.
Wir haben für Ende 1903 haben wir doch vor, weiß ich gar nicht, war das 50 Jahre Starclub? Ja, 50 Jahre Starclub, genau, vor 10 Jahren. Haben wir uns doch sehr ambitioniert dort reingehängt und haben im Grünspan eine große Party gemacht.
Ja.
Unser geliebtes Radio. Und da habe ich mitmoderiert und habe Horst hier auf die Bühne geholt und habe ihn feiern lassen. Alle haben ihn gefeiert. Und Horst Fascher war ja derjenige, als ich meine Show in Come Carlo hatte und wir die Idee hatten, wir holen Paul McCartney für eine 1,5-Stunden-Sendung, eventuell dieser Eurovision, sagte mein damaliger Unterhaltungschef, wäre möglich, nach Deutschland, nach Hamburg oder egal, wo er will. Und wer hat die Nähe zu McCartney? Und da wurde Fascher dann erwähnt und Horst kam nach Mainz und wir haben aus dem Büro vom damaligen Unterhaltungschef Paul McCartney angerufen und es gab schon also Schnurtelefone, aber mit zum Lautstellen. Und Horst Fascher in seinem unglaublichen Englisch, old friend, bla 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 und so weiter. Und Paul wusste auch sofort, wer er war. Und dann hat Fascher gesagt, hier sitzt jemand und wir haben also vorher mit dir 90 Minuten, das werde ich nie vergessen. Und da hat Paul McCartney sich das angehört und dann nur gesagt, why? Warum? Und da haben wir es angeguckt. Wir haben dem Mann eben 90 Minuten zur besten Sendezeit Eurovision, Deutschland, Österreich, Schweiz angeboten und er sagt, why? Warum? Weil der mit der Fliegerei, den kannte jeder Mensch auf der Welt. Der war damals schon vielleicht sogar Milliardär, ist vor 30 Jahren gewesen. Diese Reaktion war, okay, wir wollten nicht stören, tschüss.
Habt ihr aufgelegt?
Natürlich. Der hat uns am Telefon in 3 Minuten gesagt, kein Interesse. 90 Minuten. Der brauchte das nicht. Der hatte schon eine 1 Milliarde Platten verkauft. Und Horst Fascher war einer, der die Handynummer hatte. Und der wirklich also damals für die Beatles gesorgt hat wie ein Ersatzpapa und hat sie, weil es nichts anderes gab, in Schweineställen untergebracht. Aber die, also ich weiß noch, dass in vielen Interviews Ringo Starr immer sagte, der Größte, Fascher war der Größte. Und wir reden jetzt über diese Sendung, ne, die du ansprechen willst.
Also nee, ich habe ja auch mein Minimalwissen aus der Arte-Sendung oder diesem Arte-Dreiteiler, den wir beide geguckt haben.
Ja.
Du im linearen Fernsehen, ja. Ich in der Mediathek, ja. Die Paten von St. Pauli.
Ja.
Und da spielt ja Horst Fascher auch mit.
Ja, eine kleine Rolle.
Ne, ja, aber ja, gibt,
ja. Also meistens Wilfried Schulz. Und so.
Richtig. Ja, ja. Und um das nochmal abzuschließen, kurz mit Horst Fascher, was macht der denn heute? Also wie gesagt, ihm ist ja dieser ganze, der Weltruhm ist ihm ja erspart geblieben. Er ist ja immer noch, sagen wir mal, eine Randnotiz, also, obwohl er
ja,
da...
Ja, der ist die ganze, zu den Jubiläen und so wird er nochmal aus der Kiste gezaubert.
Aber geht es ihm denn gut?
Es geht ihm nicht gut.
Nee, okay. Finanziell ausgesorgt auch nicht.
Nein, sicher nicht, nein. Horst ist ein Tapfer, ein Kämpfer, aber man kann nicht sagen, dass er im Schlafenland lebt.
Dabei ist er so eine Kultfigur.
Ja.
Genau, Wilfried Schulz spielt da auch eine Rolle, der im... Hast du den auch?
Oh ja.
Erzähl mal kurz, wer Wilfried
Schulz ist. Oh ja. Ich habe für Wilfried 3 oder 4 Boxveranstaltungen in der Ernst-Merck-Halle moderiert im weißen Dinner-Jacket.
Der war doch der Erste, der das Sagen hatte auf St. Pauli.
Der war derjenige, von dem angefangen von der Davidwache bis hin zur internationalen Polizei, alle sagten, das ist der Einzige, der Kontakte zur Mafia hat. Bloß wir können es ihm nicht beweisen.
Ja.
Und ich bin ganz sicher, er hatte, weil Wilfried war derjenige, der hinter den Kulissen sehr, sehr fein und sehr, sehr von der Öffentlichkeit eigentlich gar nicht beachtet, die Fäden zog und Reviere absteckte. Und es gibt eine winzige Szene, die Brutalität von, wurde ich übrigens auch Frieda genannt, obwohl er nicht schwul war, irgendwie kam Wilfried Schulze mit dem Namen Frieda und auf dem Kiez hieß er nur Frieda. Und ich war im Jury am Steindamm und wir beredeten einen Boxabend im Jury am der Edelpuffs überhaupt in Deutschland. Und unten im Keller, und es war dabei Theo Wittenbrink, der Präsident vom Bundesverband Deutscher Boxer, und Norbert Gruppe, dieser wahnsinnige Prinz von Homburg, auch ein Boxer, ein Showboxer, und Schulz. Und ein Journalist in Hamburg hatte sich eingeschossen auf Frieda und hat ihm hässliche Berichte beschert. Und dann hat Wilfried Norbert Gruppe angeguckt und hat gesagt, in meinem Beisein, ich war Journalist beim NDR, du kümmerst dich um den Namen, wir möchten dir sagen, und bitte brech ihm beide Beine über Knie nach oben. Ja, es war quasi ein Mordauftrag in meiner Gegenwart. Das war Schulz.
Ich habe aus dieser Dokumentation erfahren, dass er aber dafür gesorgt hat, dass es keine Waffen auf dem Kiez gibt.
Ja, das ist richtig.
Das heißt, ja. Beine brechen war okay.
Ja, das ist ja klar.
Aber mit Messern
Totschlagen auch nicht. Warum nicht? Aber das ist ja die Farce dabei. Ja, es wurde mit den Fäusten regiert und attackiert. Aber Waffen, also solange Wilfried dort das Sagen hatte, waren Waffen tabu.
Und dass es eigene Gerichtsverfahren gab.
Ja, Schiedsmänner. Ja, Schiedsmänner, die dann in Hinterzimmern sich trafen und den Anwalt spielten. Und die einen haben die Polizeiseite in An- und Abführung vertreten und die andere dann die Milieu. Und dann wurde ein Neutraler gewählt und hat dann quasi hinter verschlossenen Türen in Hinterzimmern dafür gesorgt, dass der sich nie wieder auf der Reeperbahn blicken lassen durfte oder Deutschland verlassen musste. Oder das haben die auch getan, weil sonst hätte es sauer gegeben.
Und hast du auch Speed bei der Klofrau gekauft?
Nein. Es gab nur eine Klofrau, das war die, wie hieß sie, Martha, glaube ich, im Top Ten.
Ja, und die hat doch...
Ja, die hat aber meines Erachtens nie verkauft. Die war, das war uns, bei Liebeskummer hat man mit ihr geredet oder also. Sie auch sie mal 10er geliehen für noch 10 weitere Biere oder was. Und das war eine tolle, ich glaube Martha, ich sehe sie nur vor mir mit ihren Pissgroschen.
Toll, danke für diesen Einblick. Ich würde da nächste Woche nochmal drauf zurückkommen.
Gerne, sehr gerne.
Ich wollte noch kurz bei Sexy Time bleiben und nochmal ein bisschen in die Neuzeit gehen. Ich habe dir geschickt, dass es anscheinend eine neue Sexpraktik gibt, dass Leute sich Ingwer da einführen, wo Platz ist.
Ja, vor allen Dingen ihn zurechtschnitzen, damit er auch schnitzt, Schlitz.
Ja, also Schlitz, da, wo Schlitz. Das ist halt passt.
Ein sogenannter Schlitzschnitz.
Genau, das soll in der Schleimhaut mehr prickeln und dann soll es abgehen.
Ich werde es nicht ausprobieren. Nein.
Du hast alles durchgenommen.
Ich habe da andere
Betonung. Das ist ein natürliches Produkt.
Ich habe da andere Betonung.
Ja, weiß ich nicht, vielleicht gibt es ja grundsätzlich Lebensmittel, wo du sagst, die finde ich irgendwie sexy. Ich habe mir übrigens vorgenommen, keine Gags mehr über Sexpraktiken zu machen.
Nein, warum auch?
Weil ich eigentlich immer ein bisschen neidisch bin, wie open-minded andere Leute an so Sachen reingehen.
Ja.
Sollte ich aber den Ingwer, da muss man auch immer aufpassen, was man sich in der Büroküche noch so aufbrüht, aber sollte ich nochmal Kontakt zum Ingwer haben, werde ich es an dieser Stelle nicht, ich werde niemanden
Nein,
informieren.
Nein, es soll unser kleines Geheimnis bleiben, obwohl, ich muss dir sagen, es wirkt schon fantastisch.
Joghurt, Flips und Seidentofu kann ich auch empfehlen. Ich benötige nochmal deinen väterlichen Rat. Und zwar, ich bin ja ein Mensch, der manchmal auf Leute zugeht, oder ich bemühe mich zumindest, aber durchaus, also ich überlege mir schon vorher, was ich sage. Und jetzt wollte ich dich mal fragen, wann man Hilfe anbietet. Es begab sich bei mir so, Ostermontag war da so eine Frau, randständig sagt man über die Leute, also die keinen Job haben, die eine Wohnung haben, aber die, sagen wir mal, den Tag damit zubringen, Bier zu trinken. Und die hing da so vornüber gebeugt und bewegte sich so leicht zitternd, mehrere Minuten lang. Und dann habe ich mir das angeguckt, ich kannte die auch vom Sehen und habe gedacht, das sieht nicht gut aus. Und habe zu ihr gesagt, brauchen Sie Hilfe?
Nee, Steffi, ich ahne, dass so etwas
Dann hat sie mich
passiert.
Angeguckt und gesagt, brauchen Sie etwa Hilfe? Sie sehen so aus. Ich will nur meine Ruhe, du blöde Kuh.
Nein. Oh nein, das ist furchtbar.
Ich sehe nicht so aus, als ob ich Hilfe brauche. Sie sehen so aus.
Das ist furchtbar. Ja, das ist dann leider falsch investiert hier. Genau, ja, furchtbar.
Wollte ich dich fragen, hätte es Signale gegeben, die ich hätte deuten sollen? Wann ist es angemessen, Hilfe anzubieten? Und wann
also ich finde es immer, ich finde also grundsätzliche Hilfe anbieten ist immer wichtig. Aber mit so einer Reaktion, so einem Echo, das erlebt man auch nicht, Gott sei Dank, nicht alle Tage.
Du hättest denselben Fehler gemacht.
Mit Sicherheit, ja. Ja.
Gut, ich reagiere vielleicht zukünftig erstmal nur, wenn mich konkret jemand anspricht oder auch Geld von mir haben will oder vielleicht vom Auto überfahren wurde. Dann würde ich, ansonsten halte ich das nicht aus. Dann noch eine sehr wichtige Info aus der Bildzeitung. Es gibt nur 4 Körperstellen, weil wir sind ja beide auf Sparkurs, die man tatsächlich waschen muss.
Ja, das habe ich nicht richtig. Da habe ich auch deinen Link irgendwie nicht öffnen können. Also, ich habe mir überlegt, welche Körperteile, also untenrum wäre mir klar.
Leiste nennen sie es hier.
Leiste, aber also schrittmäßig auch.
Würde ich so
genau, definieren. Ja. Ja. Leiste schrittmäßig, ja genau. Ja.
Achsel.
Achsel, ganz wichtig.
Ist Achsel nicht auch ein schlimmes Wort? Ich finde, Achsel ja, ist so ja, ekelhaft.
Ja. Es gibt Leute, ja in Hamburg steht ja eine Achsel Schweiß. Ja, heißt man Nachnamen Schweiß.
Das gibt es nicht.
Mit Vornamen Axel.
Nein, das gibt es nicht.
Guck, das ist unter SCHW, Axel Schweiß. Wenn der sich meldet, Axel Schweiß, ist doch geil.
Eltern sollte das Sorgerecht entzogen werden, wenn sie ihr Kind Axel nennen. Sofort.
Ja.
Füße?
Auch okay, ja. Zwischen den Zehen vor allem, ganz wichtig.
Genau. Po-Falte.
Ja, auch. Genau. Wegen Reste, Gaben, die da noch.
Und die Dermatologin sagt, in 3 Wochen, das würde 3 Wochen dauern, dann würden alle anderen Flächen nicht mehr riechen. Also da würde sich die Haut regenerieren.
Also ich bin.
Überall wie Frühling.
Ja, ich bin so sauber, dass ich mitunter schon denke, ich bin krank, weil ich wasche mich also unfassbar. Ich bitte auch mitunter fremde Menschen, wenn ich nicht mehr rankomme, weil ich älter werde, gewisse Flächen abzudecken. Aber die 4 Punkte, das ist vom Haus aus, die
so, du genannt hast. Ich ja. frage mich nur, was man dann in der Zwischenzeit macht, während sich die Haut noch regeneriert.
Zeitung und
man,
lesen.
Ja, oder man einfach schlecht riecht. In der Zeit riecht man ja noch schlecht.
Trampolin springen.
Wieso?
Ja, ich habe keine Ahnung. Einfach so.
Ich habe nur eine Rausschmeißermeldung und zwar habe ich in einem Wissenschaftsmagazin gesehen, Pessimisten hamstern und Optimisten hamstern nicht. Also würdest du dich dann auch,
Optimist.
Kannst du das soweit unterschreiben?
Optimist allerdings widerspricht das dem Bild meiner von mir so überaus geliebten Julia. Julchen ist ja mit allem abgedeckt. Unser Keller ist ja quasi.
Julia rückt das Öl raus.
Ja, natürlich. Ja. Dagegen ist Edeka, kannst du knicken und so. Ja. Und sie ist eine der größten Optimisten überhaupt. Also insofern ist das Bild da schief.
Bei mir ist es so, oder vielleicht ist bei ihr auch dieser Vorgang, hat sich so abgespielt, dass sie erst Optimistin war, dann aber als sie leere Supermarktregale gesehen hat, schlagartig zur Pessimistin wurde, daraufhin mit dem Hamstern angefangen hat.
Ja, nee. Ich glaub,
so geht es mir.
Ja.
Ich bin kurz nicht vom Hamstern, sondern weiß ich nicht, vom Komodowaran, also irgendwas Gefährliches.
Ich verstehe.
Bist du dabei,
ja.
Tiefkühlpommes auszuquetschen?
Ja,
und ein bisschen Olivenöl raus.
Ich kann dich sehr gut verstehen. Ja, sehr gut verstehen.
Eine sehr traurige Frau. Carlo, das war schon. Ich danke dir sehr herzlich.
Ich finde es auch schön, dass es uns beide gibt, besonders mich. Und ich sage, danke, Giovanna.
Tschüss, Carlo.